Deutschlandfunk Nova 100.
Mein Vater, mein Papa, ist mit 59 Jahren gestorben. Viel zu früh und viel zu jung. Ich weiß, man könnte sagen 59. Es sterben Menschen mit 18, mit 30. Das ist jung. Aber man sagt ja auch niemandem, der querschnittsgelähmt ist, ey, du hättest auch ein Bein verlieren können. Und 59 ist heute kein Alter mehr. Und immerhin würde ich im gleichen Alter sterben, hätte ich schon die Hälfte des Lebens hinter mir und ich bin 32 Jahre alt. Und jenseits der Fakten, für mich war das viel zu früh, für meine Mama war das viel zu früh und überhaupt gar nichts hat uns darauf vorbereitet. Mein Vater war ein gesunder, überdurchschnittlich sportlicher Mann, ein unkonventioneller, freier Geist und was ich am meisten an ihm bewundert habe, war seine Fähigkeit, sich, wie soll ich das sagen, das innere Kind, die Neugierde, den Schabernack zu bewahren. In meiner Rede zu seiner Beerdigung habe ich mit den Worten von Alexandre Dumas begonnen. Mein Vater ist ein sehr großes Kind, das ich bekommen habe, als ich noch sehr klein war. Vielleicht gerade deswegen war mein Vater auch nie nur mein Papa, sondern irgendwie auch mein allerbester Freund. Dieses große Kind, mit dem ich groß geworden bin. Es ist immer noch sehr, sehr komisch, über ihn in der Vergangenheit zu sprechen, weil es auch heute, in wenigen Tagen sind es 2 Jahre, noch absolut unvorstellbar bleibt, dass dieser lebenshungrige Mensch nicht mehr da sein soll. Es ist nicht mein erster Verlust. Meine Großeltern, die Eltern meines Papas, bei denen ich mit groß geworden bin und die ich auch sehr, sehr geliebt habe, sind beide schon tot. Das war schmerzhaft, aber es war auch logisch. Mein Opa hatte schwere Depressionen und Selbstmordversuche. Meine Oma ist in Raten von uns gegangen, die hatte Demenz. Und beides fühlte sich am Ende nach irgendeiner Form von Erlösung an. Aber bei meinem Vater saß ich am Tag seines Todes im Auto morgens. Wir haben über Steuern geredet, was wir an Weihnachten kochen wollen, über ein neues Auto für mich gesprochen. Und dann bin ich am Bahnhof rausgesprungen, sagte, dass ich ihn lieb habe. Und das war's. Das war das letzte Mal, dass ich meinen Papa gesehen habe und mit ihm gesprochen habe. Und abends schaltete mein Handy und beim ersten Mal bin ich nicht rangegangen, weil ich super müde war. Und beim zweiten Mal war ich irgendwie alarmiert. Weil mich ruft eigentlich keiner so nervig zweimal hintereinander an. Die wissen das, dass ich manchmal meine Zeit für mich brauche. Und es war dann meine Mama, die meinte, ich sollte sofort kommen, weil Papa sei umgekippt. Ich bin dann also in die Schuhe und sagte zu meinem damaligen Freund, wie man das halt so sagt, es wird doch nichts Schlimmes sein, oder? Und er so, wie man das halt so sagt, nee, natürlich nicht. Im Auto ist mir dann erst klar geworden, dass ich gar nicht weiß, in welches Krankenhaus ich muss. Denn Menschen, die umkippen, kommen doch in Krankenhäuser, oder? Also habe ich meine Mama wieder angerufen und sie sagte nur einen Satz, bevor sie dann unmittelbar wieder aufgelegt hat. Sie sagte, es sieht nicht danach aus, als würden wir noch in ein Krankenhaus fahren. Und dann war da sehr viel Stille. Manchmal ist das Leben wie im Film. Es ist dunkel, es regnet unendlich und du fährst durch diese schwarze Nacht, während sich in dir selbst auch so ein schwarzer Abgrund auftut. Das ist tatsächlich so und ich glaube, dass ich diesen Abgrund mehr als einmal in dieser Nacht gesehen habe. Und ich bin in diesem Auto gefahren und ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe aufs Lenkrad geschlagen und immer wieder gesagt, mein Papa ist nicht tot. 20 Minuten, die ganze Zeit. Und dann bin ich bei meinen Eltern angekommen und die Tür stand offen, das Haus war hell erleuchtet und ich bin so mehr reingerannt, als dass ich gegangen bin. Und meine Mama ist mir entgegengekommen und hat nichts gesagt und eigentlich wusste ich da alles. Das Herz meines Vaters hat einfach versagt. Meine Eltern wollten abends noch essen gehen und mein Papa wollte noch einen Box-Workout im Trainingsraum im Keller machen. So war er halt, sehr sportlich, habe ich gesagt. Und dann hat meine Mama einen Knall gehört. Und als sie unten war, war ja schon nicht mehr ansprechbar. Meine Mutter weiß das alles nicht mehr so genau, wie viel Zeit vergangen ist zwischen diesem Moment, dem Anruf beim Notarzt, dem Versuch, ihn wiederzubeleben und letztendlich dann der Ankunft des Krankenwagens. Die Tage bis zur Beerdigung, das war tatsächlich alles, was man sich vorstellen kann. Das war Panik, das war Schock, das war Wut, Verzweiflung und auch ganz, 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 ganz viel Liebe. Ich kann dieses Gefühl sehr schwer beschreiben, aber zwischendurch habe ich mich auch unfassbar getragen gefühlt von den Menschen, die da waren, die getrauert haben, die ich getröstet habe und die mir gesagt haben, dass sie ihren besten Freund verloren haben. Ich habe mich so sehr getragen gefühlt, dass ich sowas Warmes und ich kann am ehesten sagen Goldenes in mir hatte. Und manchmal habe ich dann gehofft, dass das vielleicht die Liebe ist, die mein Vater mir gegeben hat und dass das auch diese Liebe ist, die immer bleibt. Mir war wichtig, dass ich die fetteste Abschiedsparty für meinen Vater mache, die es irgendwie nur geben kann. Ich weigere mich bis heute noch zu sagen, dass es eine Trauerfeier war, weil es war eine scheiß Abschiedsparty. Mit Reden von seinen besten Freunden, seiner Schwester, von mir, seiner Tochter. Und ich fand die Playlist großartig. Ich weiß nicht, ob man verstehen kann, dass sowas wichtig ist. Band of Horses, The Funeral. Bisschen kitschig vielleicht. Wir haben an My Kantereit oft gefragt. Dieses Zuhause bist immer noch du da reingetan. Mein Papa die Band gerade neu entdeckt hat und sehr mochte und es dann eine andere Bedeutung hatte für mich auch. Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir, meine Mama und ich, dass mein Papa verbrannt werden wollte. Ich bin mir sicher, dass er nicht gewollt hätte, zu vergammeln. Also ich meine, dafür hat er einfach sein ganzes Leben lang viel zu viel Energie da reingesteckt, diesen Körper zu stählen und zu bewahren. Und es war auch klar, dass er eine freie Veranstaltung wollte. Mal abgesehen davon, dass es auch gar nicht anders ging, weil er aus der Kirche ausgetreten war, aus Überzeugung. Und mein Vater wäre einfach nie der Mann gewesen für so einen Rahmen, so eine Trauerfeier. Als ich als Letzte an diesem Tag am Grab meines Papas stand, was gleichzeitig das Grab meiner Großeltern ist, da habe ich das erste Mal gedacht, er gehört hier einfach nicht hin. Mein Papa, muss man wissen, ist selbst nie auf den Friedhof gegangen. Nicht mal an das Grab seiner Eltern. Er mochte das einfach nicht. Ich tatsächlich schon. Also ich mag Friedhöfe und für meine Oma war dieses Grab lange, bis sie selbst krank wurde, ein Zufluchtsort zum Trauern, als mein Opa gestorben ist. Und ich glaube nicht, dass es den Toten wichtig ist, dass man an ihr Grab kommt. Und ich weiß nicht mal, ob es eine Seele gibt, die noch irgendwo ist, auch wenn ich mir das gerade so sehr wünsche, weil es alles einfacher machen würde. Aber ich gehe tatsächlich gern zum Grab meiner Großeltern ab und an. Aber dass mein Papa plötzlich da sein sollte, das hat sich nicht richtig angefühlt. Ich habe dann noch am selben Abend, als meine Mama und ich im Bett lagen, wir haben in der Zeit immer zusammengeschlafen und uns ganz viel festgehalten, habe ich gesagt, lass ihn uns da wegholen. Ich kann das und ich mache das. Und meine Mama hat gesagt, sie hat einfach gesagt, wir schauen mal. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag so ein super kitschiges, hässliches Tonherz genau an die Stelle der Urne gelegt habe, weil ich mir sicher sein wollte, dass ich auch später genau weiß, wo die Urne begraben ist. Zwischen dem Abend mit meiner Mutter, wo sie sagte, wir schauen halt mal, und der Entscheidung, meinen Vater vom Friedhof zu holen, lagen 1,5 Jahre. Und ich könnte jetzt wahnsinnig viel über diese Zeit reden, über Trauer, die sich manchmal wie so ein alter, fetter Mann anfühlt, der auf meiner Brust sitzt und mir das Herz so sehr zerquetscht, dass ich kaum atmen kann. Über Schuldgefühle, weil ich natürlich auch glücklich zwischendurch bin. Und ich mich dann dafür schäme, dass ich ohne ihn glücklich bin. Darüber, dass ich glaube, dass ich mutiger geworden bin, weil ich mir gerade keinen größeren Schmerz vorstellen kann. Und auch erwachsener, weil ich nie wieder einen Papa haben werde. dass ich ihn manchmal jetzt in meinem Kopf höre und denke, dass ich dann weiß, was zu tun ist und dass ich seit dem Tag des Todes meines Papas graue Haare bekomme. Das ist absurd, aber es ist wahr. Und das gehört hier alles aber eigentlich nicht hin. Was aber vielleicht wichtig ist, ist, dass in den ersten anderthalb Jahren nach dem Tod meines Vaters meine Mutter kein einziges Mal am Friedhof war. Sie wollte das nicht und sie konnte das nicht. Ich war zwei, dreimal da und das Gefühl, dass mein Vater da nicht hingehört, das ist aber in der ganzen Zeit nicht weggegangen. Das war dann eher wieder so wie Oma und Opa besuchen. Wir haben auch keinen Grabstein machen lassen, weil, tja, ich weiß das nicht so genau. Ich glaube, dass sich irgendwas zwischen uns gesträubt hat. Und in diesem Sommer musste meine Mama dann doch eben auf jenen, also auf den gleichen Friedhof, weil eine Freundin gestorben war. Und ich bin mitgegangen, weil ich wusste, dass das super schwer für sie sein würde. Und dann standen wir nach der Beerdigung, dann natürlich auch, das haben wir dann klar gemacht, an dem Grab meines Vaters und gar nicht lange. Und dann hat meine Mama gesagt, dass es tatsächlich sich falsch anfühlt, auch für sie und ob ich das wirklich kann. Fakt ist, eine Urne zu stehlen ist eine Straftat. Also genau genommen erfüllt es sogar mehrere Tatbestände. Stören der Totenruhe, Diebstahl und eine Urne zu Hause aufbewahren darf man auch nicht. In Deutschland zumindest nicht. Es kann Freiheitsstrafen geben. Bei Familienangehörigen passiert das seltener, das muss man sagen. Ich weiß das, weil ich bin nicht der erste Mensch, der eine Urne gestohlen hat. Das passiert schon mal tatsächlich. Nichtsdestotrotz, selbst die Gefängnisstrafe, also nichts davon hätte mich davon abhalten können, weil ich davon überzeugt war und bin. Und trotzdem hat es nochmal so 6 Wochen vom Go meiner Mama bis zur Ausführung gebraucht. Auch weil ich mir halt überlegen musste, wie. Also man geht ja nicht einfach los und klaut eine Urne. Und der erste Plan sah voraus, dass ich nachts zum Friedhof gehe. Aber das ist ein sehr kleiner Friedhof und in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, das sind umliegende Häuser. Man kann von diesen Häusern auf den Friedhof einsehen. Man kennt sich in diesem Dorf, wie das halt in Dörfern so ist. Und was macht einen Menschen verdächtiger, als nachts auf einem Friedhof rumzubuddeln? Also war dann relativ schnell klar, dass es tagsüber passieren müsste. Am besten am Vormittag, wenn vielleicht wenig Leute aus den umliegenden Häusern zu Hause sind, weil die arbeiten sind, war so die Idee. Und dann bin ich an einem sehr heißen Junitag in dem Baumarkt und habe eine große Pflanze mit einem sehr großen Wurzelballen, der mein tiefes Buddeln, so dachte ich, legitimieren würde, gekauft. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ach, ich nehme den Sonnenhut. Der Sonnenhut ist so eine Blume mit schönen, kräftigen, gelben Blüten, die in traditionellen Bauerngärten gepflanzt wird. Und das war die Lieblingsblume von meiner Oma. Und irgendwie hatte ich die Idee, ich könnte sie damit befrieden. Meine Großeltern waren sehr gläubig und ich bin mir mehr als sicher, dass sie zutiefst es gemissbilligt hätten, dass ich kurz davor stand, die Asche ihres Sohnes vom gemeinsamen Grab zu stehlen. Ich war schon sehr aufgekratzt, als ich zum Friedhof gefahren bin und angefangen habe zu buddeln. Die Leute, die vorbeikamen, die habe ich freundlich gegrüßt und wahrscheinlich haben sie gedacht, na endlich kommt von denen auch mal jemand zum Grab. Und ich hatte keine Angst, in dem Moment erwischt zu werden. Aber ich hatte schon Zweifel. Also tue ich wirklich das Richtige? Weil wenn ich das Falsche tue, ich werde die Urne ja wohl kaum wieder eingraben, oder? Eine Urne liegt mit Oberkante in Deutschland einen knappen Meter unter der Erde. Das heißt, die Schmuckurne, weil die eigentliche Urne, wo die Asche drin ist, ist so ein schmuckloser, schwarzer Kautschukbehälter, der circa so hoch ist wie ein Unterarm. Und die Schmuckurne ist lediglich dafür da, dass es bei der Beerdigung feierlicher aussieht. Beide Urnen sind biologisch abbaubar und mir war schon klar, dass zumindest die Schmuckurne im Zerfall sein dürfte. Mindestens so groß war aber auch mein Zweifel und meine Angst, dass ich vielleicht zu spät sein könnte, dass auch die eigentliche Urne schon zerstört ist oder zumindest im Auflösungsprozess. Ich kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass sie es nicht war, sonst macht diese Geschichte keinen Sinn. Das Graben an sich hat so 10 Minuten gedauert. Es gab dabei 2 heikle Momente. Einmal bin ich auf was Weißes, Hartes gestoßen und ich dachte, oh fuck, scheiße, scheiße, scheiße. Ich hatte diese paranoide Angst, es könnte ein Knochen sein von meinen Großeltern, die erdbestattet wurden. Das ist Blödsinn, weil ich wusste, dass Särge viel tiefer liegen. Aber zu diesem Moment ist mein Puls unfassbar in die Höhe gegangen. Der zweite Moment war, als ich auf dem Bauch lag und endlich die Urne rausholen konnte. Aber da die Schmuckurne ja schon zerstört war, lag die sehr, sehr tief. Und ich musste da ja halt irgendwie drankommen. Und ich habe einfach in diesem Moment gebetet, dass bitte, bitte niemand vorbeikommt oder aus dem Fenster guckt. Weil ich halte es für sehr schwer erklärbar, warum jemand mit halbem Oberkörper in einem Loch steckt, während er auf einem Grab liegt. Und dann hatte ich einfach Glück. Weil binnen Sekunden war die Urne in der großen Tüte, wo vorher noch die Pflanze war, Loch wieder auffüllen, Pflanze einsetzen, Pflanze gießen, mit der Tüte den Friedhof verlassen, ruhigen Schrittes, freundlich grüßen. Das war's. Sehr unspektakulär. Als ich im Auto gesessen habe, da war ich unendlich glücklich. Nicht so sehr aus Erleichterung, sondern weil sich das jetzt alles in dem Moment total richtig angefühlt hat und weil ich meinem Papa so nah war, wie ich ihm schon ganz lange nicht sein konnte. Also eigentlich seit ich mich von seinem Leichnam nach langer Zeit im Aufbahrungsraum verabschiedet hatte. Ich habe diese Urne den gesamten Tag wie so ein Schatz behütet. Bin abends zu meiner Mama gefahren, die noch nichts davon wusste. Und da hatte ich nochmal Angst. Ich hatte Angst, was es mit meiner Mama macht, dass es jetzt real ist. Aber es war gut. Es war schön und natürlich haben wir auch geweint. Meine Mama ist in unserem Haus, in dem Dorf, in dem wir leben, geblieben nach dem Tod meines Papas. Das Haus hat sich verändert. Es riecht anders ohne ihn. Der Kühlschrank sieht anders aus. Meine Mama schläft jetzt auf seiner Seite des Bettes. Aber an diesem Abend hat sie zu mir gesagt, es ist, als hättest du ihn nach Hause geholt. Und das macht mich auch ein kleines bisschen glücklich. Wir haben lange dann darüber gesprochen, wo wir die Urne vergraben sollen oder die Asche vielleicht verstreuen sollten. Und es war meine Mama, die relativ schnell gesagt hat, dass sie meinen Vater im Garten begraben möchte. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie das wirklich will, weil es bindet uns dann nochmal ganz anders an das Haus. Und meine Mama ist auch noch jung und ja, ich dachte, es verstellt vielleicht auch Möglichkeiten. Für sie war das aber klar, sie wollte das und es geht sogar noch ein Stück weiter, dass sie sagt, dass ich ihr versprechen muss, dass ich sie auch dort begraben werde, wenn es dann soweit ist. Und ich werde das auf jeden Fall auch tun. Am nächsten Tag haben wir meinen Vater im Garten dann begraben. Das war sehr ruhig, es war ergriffen, aber nicht so feierlich. Nicht so wie auf einer Beerdigung. Und natürlich hätte ich eine Plastiktüte drumherum machen können, damit sich die Asche bzw. die Urne nicht zersetzt. So einfach als Sicherheit, falls wir es uns nochmal anders überlegen. Aber ich werde meinen Vater jetzt nicht nochmal ausgraben. Das ist für mich klar. Die Stelle an sich ist eine sehr schöne Stelle mit ganz viel Efeu unter einer großen Steinskulptur, die mein Vater sehr, sehr gemocht hat. Wir können da von der Gartenbank am Haus drauf gucken. Und es macht mich jedes Mal sehr glücklich. Und ich weiß, dass ich irgendwann in diesem Haus wohnen werde und so ganz altertümlich dieses Grab hüten werde. Und das fühlt sich sehr gut an. Ich hatte vor dem Tod meines Vaters mir nicht vorstellen können, in dieses Dorf wiederzuziehen. Jetzt aber tatsächlich schon, weil ich immer gehofft habe, dass alles, was meine Eltern für mich getan haben, ich ihnen irgendwann zurückgeben könnte. Und ich war so wütend auf meinen Vater, dass er mir das auch genommen hat. Und ich möchte das jetzt für meine Mama alles tun. Und ich glaube, dass ich das am besten kann, wenn ich in ihrer Nähe einfach bin. Und vielleicht bauen wir noch an, eine kleine Wohnung. Und irgendwann zieht sie dann da ein und ich in das Haus. Das finde ich gut, die Vorstellung. Meine Mama und ich haben niemanden davon erzählt. Davon, dass wir die Urne gestohlen haben. Und ich glaube, es gäbe viele Leute, die es auch nicht verstehen würden. Und das Risiko, dass sich jemand verplappert, ist dann auch noch hoch. Und am Anfang habe ich mich deswegen ziemlich schlecht gefühlt, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die zu seinem vermeintlichen Grab gehen, um da, um ihn zu trauern. Dann zwängt sich natürlich die Frage aus, habe ich diesen Menschen etwas gestohlen? Ich beantworte mir das mit vielleicht. Eigentlich suchen diese Menschen ja einen Ort, an dem sie an meinen Vater denken können. Und solange sie nicht wissen, dass er nicht mehr dort ist, nehme ich ihnen diesen Ort ja auch nicht weg. Das reicht vielleicht nicht jedem als Begründung. Mir reicht das, weil ich mir absolut sicher bin, dass mein Papa stolz auf mich gewesen wäre. Es ist wie dieser letzte große Witz, den er geschafft hat. Wir haben einen Vater, der aus der katholischen Kirche ausgetreten war, auf einen katholischen Friedhof gemogelt, nur weil wir dort schon ein Grab hatten, nur um ihn dann wieder zu stehlen. Es hätte ihm sehr gefallen.
Du hast mich abgeholt und hingebracht, bis mitten in der Nacht wegen mir aufgewacht. Ich habe in letzter Zeit so oft daran gedacht.
Deutschlandfunk Nova 100.